Guten Morgen. Ich bin froh, wieder hier sein zu dürfen. Das ist jetzt schon das dritte Mal. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Fasi, für den Text. Das war sehr passend. Ich werde sehr stark darauf aufbauen. Ich habe vor einiger Zeit eine Dokumentation geschaut über den ersten FC Kaiserslautern. Ich weiß nicht, ob wir Fußballfans hier haben. Die werden sich wahrscheinlich daran erinnern, was der erste FC Kaiserslautern Großes geleistet hat. Die haben etwas Einzigartiges geschafft. Die haben es geschafft, aus der zweiten Bundesliga in die erste aufzusteigen und direkt den Meistertitel zu holen. Das wird wahrscheinlich nicht wieder jemand schaffen. Das hat noch nie jemand geschafft. Das war etwas ganz Besonderes. Und in der Dokumentation wurde deutlich, die hatten Glück. Es war ein tolles Team. Aber die besonderste Rolle, die entscheidende Rolle hatte der Trainer, Otto Rehhagel. Die Spieler sind wichtig beim Fußball, der Trainer noch viel wichtiger. Man sagt, Spieler gewinnen Spiele, Trainer gewinnen die Saison. Heute möchten wir uns auch eine Geschichte angucken, wo die Spieler wichtig sind, aber nicht den Unterschied machen, sondern wo der Trainer den Unterschied macht. Diese Geschichte finden wir im Markus-Evangelium. Markus ist das Evangelium, wo es am meisten vorangeht. Es geht schnell voran, es wird viel erzählt und man blättert nur durch und man kommt schnell voran. Es ist ein recht kurzes Evangelium, viel passiert. Und in Kapitel 3 steht Jesus noch am Anfang seines Dienstes. Immer mehr Leute folgen ihm nach, immer mehr sehen ihn und sind begeistert von ihm. Aber nicht jeder ist glücklich über Jesus. Wir haben die Pharisäer, die nicht glücklich sind, dass Jesus auf einmal da ist. Jesus heilt am Sabbat jemanden und die Pharisäer regen sich auf, finden das nicht in Ordnung und wollen ihn loswerden. Die religiöse Elite damals, die Pharisäer, sind gegen ihn, aber das Volk, die Massen sind für Jesus. Was wird Jesus hier machen? Was ist seine Strategie? Was ist seine Mission? Und darum geht es in dieser Passage. Jesus hatte eine Mission und er will diese umsetzen. Und hier beschreibt er seine Idee, seine Strategie dafür. Wir lesen Markus 3, 13 bis 19. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er um sich haben wollte, und sie traten zu ihm hin. Und er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte, um zu verkündigen. Und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Und er bestimmte die 12, Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann auslieferte. Wir sehen hier 4 Punkte in diesem Text, oder ich möchte über 4 Punkte sprechen. Wir sehen eine göttliche Berufung, wir sehen eine gewaltige, große Aufgabe, wir sehen ein überraschendes Team und einen notwendigen Schritt. Ich möchte anfangen mit der Berufung. Dieser Abschnitt ist ein isoliertes Ereignis von vor 2000 Jahren. Aber ich glaube, wir können es auch hier selbst drin sehen. Wir können etwas daraus lernen. Wir sehen etwas über uns, eine Wahrheit über uns in Vers 13. Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er um sich haben möchte, und sie traten zu ihm hin. Hier ist ein Statement, eine Aussage über jeden Christen. Wie findet eine verdorbene, eine selbstzentrierte, eine sündhafte Seele zu Jesus? Jesus beruft uns. Jesus möchte die Seele, er beruft sie und sie kommt zu ihm. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du gläubig bist, dann nur, weil Gott dich berufen hat. Nicht, weil du dich dafür entschieden hast, irgendwann hast du dich dafür entschieden, aber du konntest dich nur entscheiden, weil Gott dich berufen hat. Und wenn du freigemacht wurdest von Schuld und von Sünde, wenn du erlöst wurdest, dann nur, weil Gott gehandelt hat, weil er dich berufen hat. Und wenn du es noch nicht bist, wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du noch nicht erlöst bist, dann gibt es das Angebot heute von Gott. Heute kann der Tag deiner Erlösung sein. Heute spricht Gott eine Einladung aus. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Du musst dich nicht darauf vorbereiten, du musst dich nicht dafür sauber machen, dich abwaschen, du musst dich nicht vorbereiten, du bist qualifiziert dafür, wenn du Sünder bist. Und jeder von uns ist Sünder. Du bist dafür geeignet, errettet zu werden. Wenn du ein Mensch bist, der sein Leben vergeigt hat, der viele Fehler gemacht hat, der viel bereut, dann lädt Jesus dich ein. Wenn du glaubst, du wärst zu schlimm und zu böse, dann sagt Jesus zu dir, komm zu mir. Und jeder von uns hier, auch wenn wir schon lange Christen sind, wenn wir christlich aufgewachsen sind, sind wir so dreckig und kaputt, dass wir Jesus brauchen, dass wir Erlösung brauchen, dass wir einen Erlöser brauchen. Und keiner von uns kann es von sich aus, kann es alleine schaffen. Und deswegen gibt es unseren Retter, gibt es unseren Jesus, der bereits alles für uns getan hat, der für uns gestorben ist und wir müssen nur noch daran glauben. Das ist das, was er von uns möchte. Der Sohn Gottes kommt auf diese Welt, lebt das perfekte Leben und stirbt für uns. Er macht sich zu unserem Opfer und nimmt die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich und wird zu unserem Opfer. Was möchte er für uns, von uns dafür? Möchte er, dass wir uns das verdienen? Möchte er, dass wir unser ganzes Geld geben, dass wir ganz viele gute Taten tun? Was möchte Jesus dafür? Jesus möchte nichts. Jesus möchte nur, dass wir genau daran glauben. Dass wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist und dass das genug ist. Dass es reicht, dass er gestorben ist und wir nichts mehr dafür tun müssen, um erlöst zu werden. Jesus möchte von uns, dass wir daran glauben von ganzem Herzen, dass er der gute Retter ist, dass er der König und Herr ist. Und dazu gehört, dass wir Buße tun, dass wir sehen, wo wir falsch liegen und was wir ändern müssen und dass wir zu ihm kommen. Wer war Jesus und was hat er gemacht? Ich möchte einen kurzen Abschnitt aus der Bibel lesen, aus Jesaja 53, die Verse 2 bis 7. Und wie ein Säugling wuchs er auf vor ihm und wie eine Wurzel aus dürrem Land. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten, und sein Aussehen war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Verachtet war er und von Menschen verlassen und ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit verfolgt, wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter, und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten. Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen, unsere Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente. Und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie Schafe irrten wir alle umher, an jeder von uns wandte sich seinen eigenen Weg zu. Der Herr aber ließ ihn unserer aller Schuld treffen. Er wurde bedrängt und er ist gedemütigt worden. Sein Mund aber hat er nicht aufgetan, wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird. Und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt und seinen Mund hat er nicht aufgetan. Diesen Jesus, der so viel für uns getan hat, dem dürfen wir glauben, dem dürfen wir vertrauen. Und wenn dieser Glaube, dieses Vertrauen echt ist, wird es Konsequenzen haben. Wenn wir einen echten, tiefen Glauben haben, dann werden wir und unsere Mitmenschen durch uns nicht unverändert bleiben. Was das bedeutet, sehen wir jetzt im nächsten Punkt. Wir sehen im Text einen zweiten Punkt, eine gewaltige Aufgabe. Vers 14. Und er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte, zu verkündigen. Der Punkt hier ist, Jesus sendet uns nicht weg, ohne dass er uns vorher zu sich holt. Es gibt kein Vers 14, es gibt keinen Auftrag, keine Sendung ohne Vers 13, wo er uns beruft. Aber es wird auch deutlich, wenn Jesus dich beruft, wenn er dich zu sich holt, dann hat er auch einen Auftrag für dich. Es gibt keinen Vers 13 ohne Vers 14, keine Berufung ohne Auftrag. Jesus sucht sich 12 Männer aus einer größeren Gruppe von Nachfolgern aus. Er war damals schon beliebt und er sucht sich hier 12 Leute aus, die ihm nachfolgen sollten. Und er sendet sie aus und gibt ihnen einen gewaltigen Auftrag. Es ist die Aufgabe, der Auftrag, seinen Dienst, das, was er tut, weiterzuführen und weiterzutun. Jesus hat Umkehr gepredigt, er hat Dämonen ausgetrieben und er hat Wunder getan. Und Jesus sagt, tut genau das, tut das, was ich getan habe, predigt das Evangelium und bekämpft das Böse. Wichtig ist zu sehen, ist, dass wir keine Apostel sind. Wir sind keine Augenzeugen seiner Wunder. Wir können nicht jeden Aspekt von Markus 3 auf uns ummünzen. Aber jeder Christ, das wird sehr deutlich, hat die Aufgabe, das Evangelium zu verkünden und gegen das Böse zu kämpfen. Wir haben so viel Böses, so viel Schlechtes in der Welt, gegen das wir kämpfen können. Wir haben Hunger, wir haben Gewalt, wir haben Rassismus, wir haben Sexismus, wir haben vieles, was Schlechtes. Wir haben viele Folgen des Sündenfalls. Der Teufel ist echt, Dämonen sind echt. Und die Bibel sagt uns, dass unser Kampf, den wir führen sollen, nicht gegen menschliche Geschöpfe passiert, sondern gegen dämonische Kräfte, die in dieser Welt wirken. Aber hat Jesus nicht am Kreuz den Teufel besiegt, ein für alle Mal? Hat er. Der Teufel ist besiegt, aber er ist noch nicht zerstört. Er ist in dieser Zeit wie ein verletztes Tier, das weiß, dass seine Zeit nur kurz ist und alles mit sich reißen möchte, was geht. Er ist zornig und wütend und er wird versuchen, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Wir dürfen mit Jesus, mit Gott dagegen kämpfen. Ihr als Gemeinde hier in Bergisch Gladbach seid Botschafter des himmlischen Königs und ihr habt einen gewaltigen Auftrag. Wir sollen das Evangelium richtig verstehen, das ist wichtig, aber wir sollen das Evangelium auch weitertragen. Wir sollen nicht stehen bleiben beim Hören des Evangeliums und daran glauben, wir sollen das Evangelium weitertragen und raustragen. Im Englischen kann man sagen, get the gospel right and get the gospel out. Also versteh das Evangelium richtig, aber bring das Evangelium auch raus. Das Evangelium darf nicht bei uns bleiben. Es muss raus in die Welt kommen. Und jeder von uns hat Möglichkeiten, über Jesus und über sein Reich zu reden. Es ist einfacher, darüber nicht zu reden. Es ist einfacher, sein Leben zu leben, für sich zu Hause, in der Gemeinde und ja seine Beziehung zu Gott zu haben und nicht darüber zu reden. Aber das ist der Auftrag, den wir haben. Jeder von uns hat Möglichkeiten, über Jesus zu reden. Im Urlaub habe ich ein Buch gelesen, wo ein Priester Juden geholfen hat und sich dadurch selbst in starker Lebensgefahr gebracht hat. Und er hat gesagt, Nächstenliebe ist keine Option, sondern unser Auftrag. Wir können uns nicht entscheiden, Nächstenliebe oder nicht, sondern es ist der klare Auftrag, den wir haben. Im Galater sehen wir, im Galaterbrief, echte Freiheit haben wir nur dann, wenn wir anderen dienen. Jemand anders hat mal gesagt, ohne die Mission ist eine Kirche keine Kirche. Es ist einfach eine Gruppe von ungehorsamen Christen, die sich gemeinsam eine schöne Zeit machen. Hier in diesem Text in Markus 3, Vers 14 gibt es etwas, was mich sehr ermutigt. Was ist der Antrieb für diese gewaltige Aufgabe? Es ist nicht die individuelle Begabung, die wir haben, die Persönlichkeit, die wir haben, die Gaben, dass wir besonders evangelistisch sind oder besonders gut reden können oder was auch immer. Es ist nicht ein besonders cooles oder modernes Event, was der Antrieb für diese Aufgabe ist, sondern der Antrieb für diese Aufgabe kommt von Gott persönlich. Es ist die von König gegebene Autorität. Und das sollte uns Sicherheit geben. Wir haben einen schwierigen Auftrag, der herausfordernd ist, aber wir dürfen wissen, dass wir in Gottes Autorität gehen. Jeder von uns folgt gerne einem Menschen, der weiß, was er tut, der Sicherheit ausstrahlt. Wenn ich einen Chef habe, einen Leiter, der ganz genau weiß, was er tut, der Sicherheit ist, Sicherheit ausstrahlt, dann gibt uns das auch Sicherheit. Wenn wir etwas tun wollen und da kommt jemand, der das am besten kann, was wir tun wollen, der ein Meister in dieser Sache ist, und er gibt uns Tipps, dann würden wir alles versuchen, diese Tipps zu hören und diese Tipps umzusetzen, um selbst besser zu werden. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich mehr Fahrrad fahren wollte und auch längere Strecken fahren wollte. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie ein Lance Armstrong oder ein Jan Ulrich oder sonst irgendein besonderer Fahrradfahrer zu mir kommt und sagt mir, wie ich noch besser Fahrrad fahren kann. Dann wäre ich doch ganz schön blöd, wenn ich nicht auf diese Tipps hören würde. Ich glaube, hier wird ein wichtiger Punkt deutlich. Hier ist nicht irgendwer, der zu euch kommt und euch Tipps gibt oder Autorität, sondern es ist der Schöpfer des Universums. Der Gott ohne Anfang und Ende, der uns Autorität gibt. Er schaut dich an und sagt, geh und verkünde meinen Namen. Er sagt aber noch mehr. Er sagt, geh und verkünde meinen Namen und ich gebe dir alle Kraft, die du dafür brauchst. Und er setzt noch einen drauf und er sagt, geh und verkünde meinen Namen und ich gebe dir alle Kraft, die du brauchst und ich komme mit, ich werde bei dir sein. In dem Moment, wo du Angst hast und die wirst du haben, werde ich bei dir sein bis zum Ende der Welt. Jesus, Gott gibt uns einen großen und herausfordernden Auftrag. Aber wir müssen diesen Auftrag nicht alleine, sondern mit Jesu Kraft ausfüllen. Gott selbst ist dabei, der uns die Autorität und die Kraft gibt, die wir brauchen. Jesus startete damals vor 2000 Jahren seine Mission und die bis heute andauert, die weitergeht, die nicht zu Ende ist. Es muss noch viel passieren. Und jeder Gläubige, wenn du glaubst, bist du ein Zeugnis dafür, dass diese Mission noch läuft. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gab es jemanden in deinem Leben, der dir erzählt hat, dass da jemand ist, der dich liebt, der dir das Evangelium erklärt hat, der dir erzählt hat, wie gut Gott ist und dass er eine Beziehung mit dir haben möchte. Und ich muss mir immer wieder die Frage stellen, welche Menschen gibt es, die genau das über mich sagen können? Gibt es jemanden, der über mich sagt, er hatte den Mut und die Liebe zu mir, mir das Evangelium zu erklären, zu sagen, dass Gott gut ist, dass er die Welt geschaffen hat, dass er mich liebt und dass er für mich gestorben ist und eine Beziehung zu ihm möglich ist? Gibt es jemanden, der das über mich sagt? Ich hoffe, das gibt's bei euch, ich hoffe, das gibt's bei mir, aber das muss mehr werden. Lasst uns gemeinsam damit anfangen. Der dritte Punkt, ein überraschendes Team, Vers 16 bis 19. Und er bestimmte die 12, Simon, dem man den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, den er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakob, den Sohn des Alpheus, und Thaddäus und Simon Kananäus, und Judas Iskariot, der ihn dann auslieferte. Das klingt wie eine Liste von Namen einfach, aber ich glaube, wir können hier einiges für uns lernen. Einiges, was hier deutlich wird durch diese Liste. Wir müssen die Art beachten, welche Männer Jesus zusammengebracht hat. Wenn wir an die Jünger denken, dann denken wir vielleicht an eine Gruppe von Freunden, die zusammen viel erlebt hat, die mit Jesus gegangen ist und viele Wunder gesehen hat und einfach eine gute Zeit hatte, die ein gemeinsames Ziel hatte. Wir vergessen aber, dass das zum größten Teil Männer waren, die sich vorher nicht kannten, die total unterschiedlich waren. Wir haben Petrus, der Jesus verleugnet hat, wir haben Thomas, der gezweifelt hat, wir haben Judas, den Verräter, wir haben Johannes und Jakobus, die Jesus Donnersöhne nennt, was, glaube ich, kein Kompliment war. Und dann haben wir im gleichen Team auch noch Matthäus, den Zöllner, und Simon, den Zeloten. Dadurch, dass wir die Begriffe nicht so sehr füllen können, fällt uns der Skandal vielleicht gar nicht auf. Aber wenn wir wissen, was Zöllner gemacht haben und was Zeloten gemacht haben, wird das deutlich. Die Zöllner haben für das Römische Reich, für die Unterdrücker der Juden gearbeitet. Sie haben Geld damit verdient, ihre eigenen Landsleute zu betrügen und auszunutzen. Sie haben sich an der Unterdrückung ihres eigenen Volkes bereichert. Und dann gab es die Zeloten, die eine Gruppe waren von Patrioten, die gewaltsam gegen diese römische Herrschaft gekämpft haben und die alles und jeden vernichten wollten, die damit etwas zu tun hatten. Also die waren Gegner, Matthäus und Simon. Und Jesus schafft es, diese beiden, die eigentlich Gegner waren, in ein Team zu bringen und dass sie gemeinsam mit ihm unterwegs sind. Der eine arbeitet gegen die Regierung, der andere arbeitet für die Regierung. Vielleicht kann man das vergleichen mit einem AfD-Parteimitglied und einem Antifa-Autonomen, einem Linken, die total gegensätzlich sind. Oder Greta Thunberg und Donald Trump. Gegensätze arbeiten auf einmal zusammen. Jesus schafft es, sie zusammenzubringen. Und wahrscheinlich haben sie es nicht von Anfang an perfekt verstanden. Für Jesus wäre es einfacher gewesen, hätte er einfach eine Gruppe von Leuten genommen, vielleicht einfach eine Familie, die zu seinen 12 Jüngern wird. Ähnliche Menschen, aber Jesus geht nicht den einfachen Weg. Jesus geht den Weg, der Wunder zeigt. Jesus packt die unterschiedlichsten Menschen in eine Gruppe und schafft es, dass sie in einer Mission gehen, an einem Strang ziehen. John Piper hat geschrieben, die Stärke und Weisheit und Liebe eines Leiters wird an der Anzahl von unterschiedlichsten Leuten deutlich, die er dazu inspirieren kann, ihm mit Freude nachzufolgen. Du bist ein großer Leiter, wenn du es schaffst, ganz viele unterschiedliche Leute dazu zu bringen, dir nachzufolgen. Und Jesus hat es geschafft, die unterschiedlichsten Leute zusammenzubringen. Er hat es geschafft, dass Matthäus der Zöllner und Simon der Zelot zusammenarbeiten und gemeinsam Jesus nachfolgen. Das zeigt uns die Größe von Jesus. Das zeigt uns die Herrlichkeit und die Schönheit von Gott. Wir als Gemeinde, ihr hier als Gemeinde, sollten ein Ort sein, wo unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedlich sind, die verschiedene Berufe haben, die verschiedene Persönlichkeiten, die verschiedene Biografien haben, zusammenkommen und gemeinsam am Reich Gottes bauen können, die gemeinsam Gott anbeten können. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, Gott nimmt normale Menschen und tut Wunder durch sie. An diesen Männern fällt uns auf, dass nichts besonders auffällt. Sie waren zum größten Teil gewöhnliche Leute, keine Gelehrten, keine Akademiker, keine großen Reichtümer, vielleicht Matthäus. Aber sie waren keine besonderen Leute, keinen besonderen politischen oder religiösen Einfluss. Und trotzdem tut Gott große Dinge durch diese Männer. Gott liebt es, durch normale Menschen Wunder zu tun. Und ich glaube, das tut er heute noch. Das tut er hier in der Gemeinde, das tut er in anderen Gemeinden. Gott gebraucht nicht nur Menschen wie Johann Gerhard Onken, der große Dinge getan hat. Gott möchte auch ein Häufchen Elend wie mich gebrauchen, um an seinem Reich zu bauen. In unserer Schwachheit wird Gottes Kraft sichtbar. Unsere Durchschnittlichkeit, unser Gering zeigt seine Herrlichkeit. Ich glaube, Gott sieht in uns andere Dinge, als andere Menschen sehen. Gott sieht nicht das Gleiche in uns, was die Welt oder die Gesellschaft sieht. Gott sieht nicht das, was da ist, sondern Gott sieht das, was durch seine Gnade da sein könnte. Und uns fällt bei der Liste noch etwas auf. Judas war Jesu Nachfolger, aber er hat ihn trotzdem verraten. Judas war nicht einfach nur ein Typ, der 3 Tage mal mit Jesus unterwegs war, der ihn ganz flüchtig kannte, der gar nicht wusste, wie er ist, sondern Judas gehörte zum engsten Kreis. Er hat 3 sehr intensive Jahre mit Jesus verbracht. Er war immer dabei. Er hatte eine wichtige Aufgabe. Er war Kassenwart. Und Judas hört jede Predigt von Jesus, jede Weisheit von Jesus, jedes Gespräch bekommt er mit. Und trotzdem war er verloren. Und Jesus sucht nicht nach Menschen, die irgendwie mit ihm in Verbindung gebracht werden, wo man sagen kann, ah, der gehört so ein bisschen zu Jesus, sondern Jesus sucht nach echten Nachfolgern, die ihm ihr Herz und ihr Leben geben. Und Jesus ist dazu fähig, verlorene Menschen zu gebrauchen und seinem Reich zu bauen. Lasst uns Judas eine Lehre sein. Lasst uns nicht stolz darüber werden, was wir alles für Jesus tun, wie lange wir schon unterwegs sind mit ihm. Ich glaube, auch wir können fallen. Auch wenn wir schon 20 Jahre Christ sind, auch wenn wir so viel gehört haben, so viele Predigten und so viel gebetet haben, können wir fallen. An dieser Stelle könnte ich schon beenden, aber ich glaube, es fehlt noch etwas Wichtiges. Bisher war, wir sind reingerufen von Jesus, wir sind berufen, wir sind gesandt, um rauszugehen. Das ist doch eigentlich einfach. Aber ich denke, es fehlt was Wichtiges. Viertens, ein notwendiger Schritt. Vers 14. Und er bestimmte 12, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte, zu verkündigen. Hier steht nicht, und er berief 12, damit er sie aussendet zu predigen. Nein, hier steht, er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussendet zu predigen. Bevor wir ausgesandt werden, sind wir bei Jesus. Es reicht nicht, nur zu Jesus zu kommen. Wir müssen bei ihm sein. Hier sehen wir etwas über Jesus. Jesus möchte dich. Jesus möchte nicht nur, dass du ihn kennst, sondern dass du bei ihm bist, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Und wir sehen ja eine Strategie von Jesus, Multiplikation. Jesus investiert sich nicht in die Massen, sondern investiert sich in ein paar wenige. Jesus liebte alle, aber er hat ganz viel Zeit mit 12 Leuten verbracht und ganz besonders viel Zeit mit 3 Leuten. In dieser Gemeinde musst du nicht jede Person kennen. Du sollst jeden lieben, aber du musst nicht jedes Gesicht und jeden Namen kennen. Du musst dich nicht in so viele Menschen wie möglich investieren oder eine Beziehung haben. Breit ist nicht tief. Das sollte nicht sein. Und die Frage ist, in wen investierst du dich? In wen steckst du deine Zeit und Gedanken? Vielleicht waren einige hier schon in Israel. Und wenn ihr dort wart, habt ihr euch 2 Gewässer angeschaut. Einmal den See Genezareth und einmal das Tote Meer. Die sind an sich sehr ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich. Beide haben eine Frischwasserquelle. Es läuft immer weiter frisches Wasser rein. Und der eine See ist tot und der andere See ist voller Leben. Was ist der Unterschied? Der See Genezareth hat einen Abfluss, etwas, wo Wasser wieder abfließen kann. Im See Genezareth gibt es Leben und im Toten Meer gibt es so einen Abfluss nicht. Und wie der Name schon sagt, es ist tot. Es gibt kein Leben. Sind wir nicht auch oft so? Wir haben ganz viel Input, wir haben ganz viel Einfluss, wir hören viel, wir saugen viel auf, wir lesen viel. Aber wir geben nicht weiter. Und das ist ein Problem. glaube, wenn wir nur lernen, aufnehmen und aufsaugen und nichts weitergeben, wird unsere Seele verkümmern. Wir müssen das, was wir lernen, weitergeben. Dazu möchte ich euch herausfordern, nicht nur aufzunehmen, nur Input zu haben, sondern auch weiterzugeben und versucht, euch in eine Person zu investieren. Das muss nicht formell sein, ihr müsst nicht direkt sagen, okay, du bist mein Mentee, ich bin dein Mentor. Aber such dir eine Person aus, für die du betest, die du ermutigst, mit der du dich triffst und die Bibel liest. Ich komme zum Ende und ich möchte noch kurz zusammenfassen. In diesem Text in Markus 3, 13 bis 19 sehen wir vier Punkte. Erstens eine göttliche Berufung. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Er ruft dich und du darfst zu ihm kommen. Alles, was du tun musst, ist daran zu glauben und eine Umkehr zu ihm zu machen. Zweitens, es gibt einen gewaltigen Auftrag an uns. Jesus schickt uns raus in die Welt, um sein Evangelium zu verkünden und gegen das Böse zu kämpfen. Wir sollen die Möglichkeiten, die wir haben, die Beziehungen, die wir haben, nutzen, über Jesus zu reden und in seiner Kraft, in seiner Autorität gegen das Böse zu kämpfen. Und wir sehen hier ein überraschendes Team. Jesus will, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die anders sind als wir, mit der wir nichts gemeinsam haben, außer Jesus selbst. Und er gebraucht normale, einfache Menschen wie uns dazu, Wunder zu tun. Und viertens, notwendige Schritte. Das Geheimnis bei dem ganzen Auftrag ist, bleib bei Jesus und investiere dich in andere. Jesus ist gut und gnädig zu uns. Wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen seinen Auftrag ausführen und wir dürfen bei ihm bleiben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für deine Berufung, dass du mich berufen hast, dein Jünger zu sein, dein Nachfolger zu sein, ein Kind des Vaters zu sein. Ich danke dir dafür, dass ich Beziehungen haben darf und jeder hier im Raum, dass das Angebot für jeden gilt. Aber auch, dass wir einen Auftrag haben, der groß ist und herausfordernd ist. Und wenn wir ihn alleine tun müssten, ja, wir ihn nicht schaffen würden. Aber wir dürfen wissen, dass wir in deiner Autorität gehen und in deiner Berufung und dass du uns ausrüstest und Kraft gibst und dass es machbar ist, diesen Auftrag auszufüllen. Wir danken dafür, dass du gnädig bist mit uns, auch wenn wir ja manchmal zu sehr auf uns selbst konzentriert sind, wenn wir bequem sind, wenn wir faul sind, rauszugehen und deinen Namen groß zu machen, dich zu verkünden und dein Reich zu bauen. Danke, dass du gnädig bist, aber erinnere uns immer wieder daran, wie wichtig dieser Auftrag ist. Amen.